HR Info im Gespräch.
Mit Tom Königs, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen und Afghanistan-Kenner. Am Montag tagt in Bonn die Afghanistan-Konferenz. Nach 10 Jahren Militäreinsatz in Afghanistan geht es um die Frage, wie weiter in dem Land, das lange als eine Keimzelle des internationalen Terrorismus galt. Der grüne Politiker Tom Königs kennt Afghanistan aus eigener Erfahrung. 2006 und 2007 war er als UN-Sonderbeauftragter in Afghanistan tätig. Jetzt ist Tom Königs bei HR Info im Gespräch mit Jens Borchers, der für HR Info über die Bundespolitik in Berlin berichtet.
Herr Königs, was ist das Schönste, was Sie je in Afghanistan gesehen haben?
Die Rosen in meinem Garten.
Wo war der Garten?
Der Garten war in dem Hof des sogenannten Palace 7, dem Palast, der mir zugewiesen war, eine scheußliche Bauerlichkeit aus den 60er Jahren, der aber einen großen Innenhof hatte, und da zog ein Gärtner Rosen, und sein Ehrgeiz lag darin, aus einem einzigen Stock 3 verschiedene Farben von Rosen zu ziehen. Das ist ihm gelungen, und das ist dann plötzlich in einer doch sehr widrigen Realität irgendwie ein Ruhepunkt. Das ist wunderschön.
Wir reden jetzt aus der Zeit 2006, 2007. Da waren Sie der Leiter der zivilen Mission der Vereinten Nationen in Afghanistan. Sie sind im September dieses Jahres wieder in Afghanistan gewesen. Sie waren wieder in Kabul und Sie haben auf Ihrer Internetseite einen kurzen Reisebericht geschrieben. Da habe ich mir mal eine Passage rausgenommen, die hören wir jetzt.
Es jammert mich, wie das schöne, einstmals das schönste Viertel der Stadt, Wazi Akbar Khan, von Tausenden von Betonbarrikaden jedes Mal mehr verbaut wird. Das ist doch Besatzung in materieller Form. Beton und Stacheldraht, Wachen und Verkehrsbehinderungen oder Sperrungen überall, Schlagbäume ohne Sinn und Zahl, ein Heer von privaten Sicherheitsbullen. Ein Ärgernis für jeden stolzen Kabuli, und es wird jedes Mal schlimmer. Natürlich, ja, die Taliban, die Sicherheit, aber die Stadt ist kaputt. Wir haben sie nicht wieder aufgebaut, sondern weiter zerstört.
Wir haben sie nicht wieder aufgebaut, wir haben sie zerstört, und das ist Besatzung in materieller Form. Waren Sie als Besatzer in Kabul?
Ich hatte mich nicht so gefühlt. Und am Anfang hatte auch niemand eigentlich darüber geredet. Später hat man von der Seite der Militärs immer gesagt, ja, die Afghanen haben uns ja gerufen und wollten ja, dass wir da sind. Trotzdem hat es sich zu einer Besatzung entwickelt. Und zwar einfach durch das materielle Dasein. Vielleicht nicht in jedem Dorf, aber doch sichtbar in den großen Städten und am sichtbarsten da, wo die Internationalen wohnen oder residieren. Ob das nun im gesetzlichen Sinne eine Besatzung ist, sicher nicht. Aber gefühlt von denen, die da wohnen, deren Stadt das ist oder war, eben leider doch.
Am Montag beginnt in Bonn die 2. große Afghanistan-Konferenz, die in Deutschland stattfindet. Die 1. hatten wir vor 10 Jahren, wo wir im Prinzip fast alle rausgegangen sind mit großen Hoffnungen, wir tun da jetzt was Gutes. Jetzt kommt die 2., 10 Jahre, nachdem wir auch mit Bundeswehrsoldaten, mit zivilen Helfern in Afghanistan waren. Sie wissen, wie solche Konferenzen vorbereitet werden. Wie können sich Menschen der afghanischen Zivilgesellschaft auf eine solche Konferenz vorbereiten? Und haben sie eine Chance, da irgendwie drin vorzukommen? Werden die da gehört?
Das Wichtige, und das war bei dieser Vorbereitung der Konferenz neu, war, dass es innerhalb der Organisationen der Zivilgesellschaft in Afghanistan einen Prozess gegeben hat, dass man sich zusammensetzt, dass man überlegt, was hat man für Ansprüche, vor allem an den eigenen afghanischen Staat, welche Rolle kann man spielen, was will man der internationalen Gemeinschaft mitteilen, und zwar jetzt nicht von regierungsamtlicher Seite, sondern von der Öffentlichkeitsseite. Und ich glaube, der Prozess war ungeheuer wichtig, selbst wenn letzten Endes die Intervention von 2 Vertretern der Zivilgesellschaft auf einer Außenministerkonferenz, wo 60 Außenminister sind und die Schlusskommuniqués ja vorformuliert sind, wird nicht furchtbar viel bewegen. Es hat öffentlichkeitsmäßig eine Bedeutung, auch dass die Zivilgesellschaft existiert, dass man auch große Hoffnungen auf die Zivilgesellschaft setzen kann und setzen muss und die Afghanen auf sie setzen. Den Konferenzverlauf wird das nicht beeinflussen.
Höre ich trotzdem richtig raus, Sie sind aufgrund der schlichten Tatsache, dass diese Konferenz stattfindet, Sie finden die gut? Sie finden, dass das ein Anlass zum Optimismus ist?
Ich finde sie gut. Ob es Anlass zum Optimismus ist, ist eine andere Frage, weil jetzt zum Beispiel die Drohung Pakistans, nicht teilzunehmen, ungeheuer negativ für das ganze diplomatische Umfeld ist. Aber dass man sich fragt, was wird denn nach 2014 sein, wenn das Militär abgezogen ist, dass man wiederholt, in Afghanistan zivil engagiert zu bleiben und dass man sieht, dass es die Zivilgesellschaft gibt und dass es sich lohnt, sich für sie einzusetzen. Das finde ich drei wichtige Punkte, die diese Konferenz erreichen wird. Schließlich wird sie auch den Afghanen selbst sagen, es wird jetzt ernst.
Die Bundesregierung hat einen Beauftragten für Afghanistan und Pakistan, der heißt Michael Steiner. Das ist ein international sehr, sehr gut vernetzter Mann und das ist ein sehr, sehr engagierter Mann. Der hat diese Woche etwas gesagt, da möchte ich auch gerne, dass wir da mal ganz kurz reinhören.
Die Einsatzentscheidung vor 10 Jahren nach dem 11. September war richtig. Allerdings, es ist genauso richtig, dass wir die Herausforderungen unterschätzt haben und uns auch in gewisser Weise überschätzt haben. Die Lage ist auch keineswegs stabil, aber wir, Afghanistan und die internationale Gemeinschaft, wir wissen, es hat vielleicht ein bisschen lang gedauert, aber wir wissen jetzt, was wir wollen.
Ich fasse das nochmal kurz zusammen, was Michael Steiner da gesagt hat. Der Einsatz war richtig, wir haben Fehler gemacht, jetzt wissen wir, was wir wollen. Wissen Sie, was die wollen?
Nicht so ganz. Ich glaube auch, dass man mehr zusammenbringen muss. Man muss wissen, was die Afghanen wollen. Man muss wissen, was wir können und man muss sich eine Meinung dazu bilden, ob wir das dann auch liefern wollen. Das sind die Punkte. Und in Teilen hat Steiner recht. Ich glaube, das Ziel ist von der internationalen Seite und vor allem von der deutschen Seite noch nicht hinreichend definiert. Was machen wir nach 2014?
Kann das tatsächlich auf dieser Konferenz, ein Tag, die ist natürlich gut vorbereitet, kann das da tatsächlich geklärt werden? Was wollen die Afghanen, was wollen die Deutschen und was will der Rest der internationalen Gemeinschaft?
Sowas wird nie an einem Tag geklärt. Sowas sind Prozesse, diplomatische Prozesse, gesellschaftliche Prozesse, politische Prozesse und das sind auch Prozesse, die sich entwickeln in unterschiedliche Richtungen. Ich glaube aber, das trägt dazu bei und es muss dazu beitragen, deutlicher zu sagen, was man voneinander erwartet und erwarten kann. Das Dokument, das die zivilgesellschaftlichen Organisationen produziert haben, ist da schon relativ deutlich. Der Hauptpunkt ist, auch wenn die Kameras weg sind, vergesst nicht, dass ihr eine Verpflichtung gegenüber den Afghanen, der Zivilgesellschaft, der Bevölkerung übernommen habt, die ihr noch nicht eingelöst habt.
Das ist etwas, was die deutsche Bundesregierung immer sehr vor sich herträgt. Wir haben diese Verpflichtung. Wir lassen euch nach 2014 nicht alleine. Ist für Sie erkennbar, wie Deutschland sich daran halten will?
Noch nicht so ganz. Vor allem ist mir noch nicht genau sichtbar, was Deutschland sich zutraut und zutrauen kann. Es gibt Bereiche, wo wir sehr aktiv sind in der Polizeiausbildung. Wie viel wir uns da auf die Länge zutrauen können, weiß ich überhaupt nicht. So wichtig wie die Polizeiausbildung ist. Es gibt einen anderen Bereich, zum Beispiel Zusammenarbeit in Hochschulen. Da trauen wir uns überhaupt nichts zu, könnten uns sehr viel mehr zutrauen. Da gibt es einige wenige sehr erfolgreiche Projekte. Da könnten wir sehr viel mehr tun. Und diese Justierung, abstimmen, was die Afghanen wollen und brauchen und auf der anderen Seite sehr wichtig, was können wir langfristig leisten, das muss noch ein bisschen schärfer kommen.
Hi, Info im Gespräch mit Tom Königs. Mit Tom Königs reden wir deshalb, weil am Montag die Afghanistan-Konferenz stattfindet, riesengroß, 10 Jahre nach der ersten Afghanistan-Konferenz und weil Tom Königs Erfahrung gesammelt hat in Afghanistan als Leiter der zivilen Mission der Vereinten Nationen und weil er immer wieder auch danach dran geblieben ist. Sie haben gerade gesagt, die Deutschen könnten sich im Bereich der Bildungszusammenarbeit tatsächlich etwas zutrauen. Warum tun die das nicht?
Warum man das nicht tut, das weiß ich nicht. Das Goethe-Institut hat eine einzige Gesandte, die sich nicht wehren kann gegenüber dem Ansturm von Menschen, die Deutsch lernen wollen, aus den verschiedensten Gründen. Das ist doch eine Situation, die schreit danach. Die Afghanen schreien danach, dass man sich da deutlicher engagiert. Wie kann man sich bessere Freunde machen, als wenn man ihren Wunsch, Deutsch zu lernen, nachkommt? Oder Universitäten. Da gibt es Zusammenarbeit von Lehrkräften, meinetwegen von der Humboldt-Universität und von der Universität Kabul. Das muss man ausbauen, dass man nicht nur Stipendiaten hier aufnimmt, sondern auch Lehrkräfte so ausstattet und ausbildet, dass sie dort arbeiten können. Das sind Punkte, wo besonders Deutsches gewünscht ist. Wir sehen die ungeheure Bildungswilligkeit, den Bildungshunger der afghanischen Flüchtlinge hier in unserem Land. In jeder Schule sieht man das. Der Bildungshunger ist natürlich in Afghanistan genauso. Und angesichts einer Lage, wo man nicht weiß, wo die wirtschaftlich hingehen, man kann nicht sagen, was nun deren besonderer Punkt ist. Weiß man aber, Leute, die besser ausgebildet sind, haben bessere Chancen, auch in die internationale Gemeinschaft hereinzuwirken. Das, meine ich, muss der Schwerpunkt sein.
Herr König, dieser Afghanistan-Einsatz ist in Deutschland nie beliebt gewesen. Er ist auch nie richtig gut erklärt worden. Sie haben in Kabul 2 Jahre Gelegenheit gehabt, dieses hochkomplizierte Miteinander der internationalen Gemeinschaft mit den verschiedenen Sektoren der afghanischen Verwaltung und Regierung, das zu beobachten. Jeder, der uns zuhört, fragt sich doch, wir waren jetzt 10 Jahre da. Was haben wir gelernt oder haben wir nicht gelernt, einen so einfachen Punkt, wie Sie ihn gerade geschildert haben, Bildungszusammenarbeit zu identifizieren und konsequent umzusetzen? Was läuft denn da schief?
Wir haben uns sehr stark auf die militärische Zusammenarbeit oder Auseinandersetzung konzentriert. Das Bild ist immer militaristisch geprägt, und zwar auch bei den Gegnern des Einsatzes. Und der Heimatdiskurs, der Diskurs über Afghanistan in unserem Land ist auch davon geprägt, was nun der militärische Einsatz tut, während der Zivile immer im Schatten gestanden hat. Das ist ein kommunikativer Fehler derer, die dafür verantwortlich sind, derer, die auch Interesse wecken wollen. Wenn ich in irgendeine Schule gehe, interessiert sich die ganze Oberklasse, die ganzen 3 Oberklassen, intensiv, vehement für die Region. Und ich habe dann manchmal in den Klassen Diskussionen von Leuten, deren Eltern aus dem asiatischen Raum kommen, die hochkontrovers, hochinteressant sind. Und in der Klasse werden sich plötzlich darüber klar, dass Afghanistan ganz nah ist.
Aber Herr König, Sie sagen, das ist immer zu militaristisch gewesen. Und trotzdem, Sie haben ja als Abgeordneter auch den Mandaten, die den Einsatz der Bundeswehr geregelt haben. Den haben Sie ja auch immer wieder zugestimmt. Das heißt, Sie müssen ja auch die Notwendigkeit gesehen haben, dass man da militärisch was tun muss.
Die Notwendigkeit des militärischen Einsatzes habe ich nicht nur gesehen, sondern auch unterstützt. Das ist aber nicht das Wesentlichste. Und das ist auch nicht das, was bleiben wird. Das ist das, was Afghanistan auch gebraucht hat, vielleicht in einer etwas anderen Form. Der Einsatz ist in eine Richtung abgeglitten, der ihn zum Misserfolg verurteilt hat. Ich glaube aber, dass der zivile Einsatz das sein wird, was Bestand hat. Und auch das, was Bestand haben kann, wenn wir es denn so machen, wie die Afghanen das wollen oder an den Punkten mit ihnen in eine Diskussion treten.
Heißt das, Sie haben keine Angst, dass wenn auch die deutschen Truppen da stückweise abziehen und Ende 2014 endgültig weg sind, dass die Sicherheitssituation so schnell umschlagen wird, dass es tatsächlich wieder einen Bürgerkrieg geben wird?
Also die Angst hat man immer, die Angst hatte man aber auch in jedem Moment, wo die internationalen Truppen dort waren. Die Angst ist sicher auch berechtigt in manchen Bereichen, aber es ist unter der gewaltigen Übermacht des Militärischen zu wenig in zivile Kooperation gedacht worden und auch zu wenig in die Afghanen selbst in die Verantwortung bringen, gerade für ihre eigene Sicherheit. Das Hauptproblem sind zum Beispiel vergrabene Bomben an den Straßen. Bei uns kümmert sich da die Polizei drum. Warum haben wir nicht massiv vom ersten Moment an die Polizeiausbildung nach vorn gebracht? Das ist eine Riesendebatte in der Zeit, wo ich da war. Da hat die Europäische Gemeinschaft 400 Polizisten geschickt. Es waren aber 4000 notwendig zur Ausbildung. Erst jetzt, vor 2 Jahren, 3 Jahren, hat man gesehen, man muss massiv in die Grundausbildung der Polizei setzen. Das ist zu spät. Trotzdem ist es jetzt so, dass ein weiteres Verbleiben des Militärs keinen zusätzlichen Nutzen bringen würde. Das heißt, der Mehrwert des Militärs nimmt immer weiter ab. Das ist dieses Besatzungsphänomen. Die Beliebtheit in Afghanistan, der Präsenz der internationalen Truppen nimmt auch immer weiter ab. Und es ist richtig zu sagen, 2014 müsst ihr die Sicherheit alleine machen, ihr Afghanen, mit den Institutionen, die wir unterstützt haben, die wir aufgebaut haben, die wir weiter finanzieren werden. Und in der zivilen Seite werden wir euch weiterhelfen. Das sollte aus der Konferenz rauskommen.
Herr König, was sagen Sie denn jemanden vom Goethe-Institut, von einer Nichtregierungsorganisation, der nach 2014 nach Kabul gehen soll und nicht weiß, wie das für seine persönliche Sicherheit werden wird? Was sagen Sie dem? Sagen Sie dem, du musst das Risiko eingehen?
Nein. Es gibt riskante Einsatzorte und weniger riskante. Kabul ist verglichen mit Guatemala und Tegucigalpa ein weniger riskanter Einsatzort. Mexiko ist auch sehr gefährlich.
Haben Sie sich nicht bedroht gefühlt in Kabul?
Nein, ich habe Angst gehabt, dass meinen Mitarbeitern was passiert. Man ist da unterschiedlich strukturiert. Wir haben Entwicklungs...
Haben Sie das verdrängt oder war die Gefahr nicht da?
Weiß ich nicht. Wir haben Entwicklungshelfer in sehr schwierigen Situationen in der ganzen Welt. Wir sagen aber nicht, wir können in Guatemala nicht weitermachen, weil wir nicht geschützt sind. Wir können in Honduras nicht weitermachen, weil das der welthöchste Mordrate ist. Sondern wir machen weiter, versuchen uns zu schützen, unsere Leute zu schützen, so gut es eben geht.
Aber Herr König, da haben Sie ja auch nicht, sagen wir mal, 3 Selbstmordanschläge pro Tag.
Wir haben in Honduras mehr Mordanschläge und auch mehr Opfer als in ganz Afghanistan.
Das ist so.
Ja, das ist so. Auch Mexiko. Auch das ist so.
Mexiko mittlerweile, ja.
Nur sieht man das nicht. Ja, in Mexiko sind sie hoch, in Guatemala sind sie höher, in Honduras sind sie noch höher. Das ist aber, da es sich im zivilen Bereich bewegt, außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, Sie haben gefragt, was ist an dem Diskurs über Afghanistan hier schiefgelaufen? Die unglaublichen Anstrengungen der zivilen Kräfte, einschließlich der Vereinten Nationen, ist zu gering geachtet worden, der Militärs zu hoch. Wenn sich das umkehrt, wird es unter Umständen in manchen Bereichen anders schwierig werden, als es bisher schwierig ist, in manchen Bereichen aber auch leichter zu arbeiten sein. Ich glaube, in dem Bereich Bildung, den ich genannt habe, ist man relativ systemunabhängig.
Die ganze Diskussion hier in Deutschland ist einmal eine Diskussion über Militär, dann ist es ganz selten eine Diskussion über zivilen Wiederaufbau. Und es ist fast nie eine Diskussion über Investitionen. Ich würde Ihnen gerne etwas vorspielen, was Ringin Spanta, der ehemalige Außenminister Afghanistans, hat lange in Deutschland gelebt, ist ein enger Freund Deutschlands, glaube ich, jetzt Berater des afghanischen Präsidenten, was der diese Woche gesagt hat.
Wir sind ein reiches Land, aber unser Reichtum ist in unserem Untergrund. Unser Botschafter wird sagen, dass wir mehr als zwischen 3 bis 9 Trillionen Dollar unterirdische Reichtümer haben. Das ist der Grund, warum wir Sie bitten, und Ihre Gesellschaften und Investoren nach Afghanistan zu kommen und diese deutschen Vorteile in Afghanistan und das afghanische Vertrauen in Deutschland zu nutzen im Interesse beiden Ländern.
Trauen Sie sich zu, einen deutschen Unternehmer, ein deutsches Unternehmen davon zu überzeugen, in Afghanistan zu investieren? Er sagt, wir sind ein reiches Land, wir haben Bodenschätze.
Ich glaube nicht, dass Deutschland konkurrieren soll mit den benachbarten Ländern um die Explorierung und Ausbeutung von Bodenschätzen. Es gibt dort Chinesen, die investieren, es gibt Inder, die investieren, es gibt hoffentlich auch Pakistanis, die investieren.
Aber Entschuldigung, Herr Spanta, der Afghane sagt, ich möchte gerne, dass deutsche Unternehmen kommen. Sie sagen, und die sollten wir gar nicht machen.
Nein, ich kann das gut verstehen, dass er das möchte. Sie haben mich aber gefragt, ob ich einem deutschen Unternehmer das raten würde.
Ob Sie ihn überzeugen können?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich könnte aber auch keinen deutschen Unternehmer überzeugen, in Guatemala Gold zu schürfen. Ich glaube, dass die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung von Afghanistan eine Sache ist, die sehr stark von der Nachbarschaft abhängt. Und ich glaube, die Konzentration auf die Nachbarn als Investoren, als Handelspartner und dann auch als industrielle Partner wäre das Richtige. Widerspreche an dem Punkt Spanta, der übrigens auch mein Freund ist.
Ist das nicht ganz interessant? Da ist jemand, der ist Ihr persönlicher Freund. Sie kennen sich gut aus Afghanistan. Sie sind der Deutsche, der die Entwicklung in Afghanistan beobachtet. er ist der Afghane, der äußert, was stelle ich mir vor für mein Land. Nach 10 Jahren Einsatz reden Sie so aneinander vorbei im gewissen Sinn, in der Erwartung dessen, was richtig wäre, was getan werden müsste.
Ich weiß, dass es notwendig ist für Afghanistan, dass dort investiert wird. Sie haben mich gefragt, ob ich einen deutschen Investor davon überzeugen könnte, dort zu investieren. Das kann ich nicht. Ich könnte aber auch keinen indischen überzeugen. Dass er das versucht, ist richtig. Die Frage, ob Afghanistan eine wirtschaftliche Zukunft hat, Afghanistan hat sich wirtschaftlich erheblich gebessert in den letzten 10 Jahren, das ist einer der Erfolge. Ob es langfristig eine wirtschaftliche Zukunft hat, hängt in kaum zu übertreibendem Maße von der Nachbarschaft ab. Und das ist eben Indien, Pakistan und auch die wirtschaftliche Entwicklung hängt sehr stark von Iran ab, das gegenwärtig wirtschaftlich sehr erfolgreich und sehr zum Nutzen von Afghanistan tätig ist in der ganzen Region von Herat, die wirtschaftlich prosperierendste ist, und hängt auch ab von den früher sowjetischen nördlichen Nachbarstaaten. Und da wird sich die Zukunft entwickeln. Die Afghanen selbst definieren sich sehr stark als Handelsnation. Das setzt aber voraus, dass die Grenzen offen sind, durchgängig, dass es keine Blockade droht mit Pakistan, dass es keine Unsicherheit gibt auf den Handelswegen. Da sind wir leider noch sehr weit entfernt.
Tom Königs ist bei HR Info im Gespräch. 10 Jahre Einsatz in Afghanistan, was haben wir gelernt? Sie haben immer wieder gesagt, ein Schlüsselthema für Afghanistan sind die Menschenrechte. Jetzt geht es darum, irgendwie die Aufständischen, irgendwie die Taliban in eine politische Lösung mit einzubeziehen. Ich bin neulich als Moderator bei einer Veranstaltung gewesen, da saß eine afghanische Parlamentarierin neben mir. Die fragte natürlich als erstes, werden denn die Rechte, die wir Frauen erkämpft haben, die Mitsprache, die wir erkämpft haben, werden die bei einer Beteiligung der Taliban dann noch Bestand haben? Wie schauen Sie auf diese Beteiligung der Taliban?
Ich glaube, dass Verhandlungen mit den Taliban schwerpunktmäßig gar nicht um diese Punkte gehen werden, sondern die werden um ganz andere Punkte gehen. Die werden um die Gefangenen in Guantanamo gehen, die werden um die Einstellung der Feindseligkeiten gehen, die werden um die Frage gehen, wer auf den schwarzen Listen sitzt und wie lange.
Das war genau die Befürchtung dieser Parlamentarierin, dass es nur darum gehen wird und nicht um das, was Sie betrifft.
Das, was Sie betrifft, ist das, was in der Verfassung steht. Die Verfassungswirklichkeit wird geprägt werden von der zukünftigen Regierungsform und die wird zunächst nicht verhandelt. Die ist aber dann politisch auszuhandeln. Ein wichtiger Punkt ist, wie sind denn die Taliban, die gegenwärtig sich nur militärisch äußern, durch Gewaltakte äußern, wie sind die politisch integriert und einbezogen? Dass es eine gemäßigte Taliban-Partei geben muss, scheint mir offensichtlich. Was man allerdings machen muss, ist, die liberalen Demokraten einschließlich dieser Abgeordneten zu stärken. Das Parlament in seinen demokratischen Artikulationen zu stärken.
Sie haben 2 Jahre zivilen Einsatz in Afghanistan hinter sich gebracht. Die Bundesrepublik insgesamt hat 10 Jahre Einsatz in Afghanistan hinter sich gebracht. Wenn Sie persönlich Bilanz ziehen für sich nach 2 Jahren Einsatz in Afghanistan, was haben Sie gelernt?
Man muss deutlicher zuhören. Man kann weniger übers Knie brechen. Man braucht Zeit. Afghanistan ist ein begeisterndes Volk und ein begeisterndes Land. Es lohnt sich, den Afghanen langfristig zu helfen. Ich war nicht nur die 2 Jahre engagiert, sondern bin die ganzen 10 Jahre engagiert und werde auch die nächsten 10 Jahre engagiert bleiben für Afghanistan.
Letzte Frage. Afghanistan-Konferenz in Bonn. Was hätten Sie gerne, was der deutsche Außenminister für uns als Ziel für die künftige Zusammenarbeit mit Afghanistan formuliert?
Wir werden Afghanistan nicht vergessen. Wir werden uns weiter für die Demokratie in Afghanistan einsetzen. Wir werden die Afghanen anhören und wir werden dabei bleiben, dass wir diejenigen, die dort unter schwierigsten Bedingungen für Menschenrechte und Demokratie kämpfen, unterstützen.
Sagt der grüne Bundestagsabgeordnete und Afghanistan-Kenner Tom Königs im Gespräch mit HR Info. Informationen zum Interview und zur Afghanistan-Konferenz in Bonn auch auf hrinforadio.de.